FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute, leider wäre das falsche Wort, aber nur ein gut aussehender, lächelnder und alkoholische Getränke genießender Mann, und zwar Markus Ahorner. Hallo Markus.
Hallo Björn.
Wie geht es dir?
Exzellent. Ich bin Rad gefahren. Ich war in der Kälte. Die Kälte wird gerade weniger kalt. Das heißt, meine Füße sind nur noch halb erfroren. Und das Getränk habe ich von einem großen Discounter, der momentan ein schottisches Produkt. Ich habe mal im Englischunterricht gelernt, das heißt gar nicht Product of Scotland, sondern bei solchen landwirtschaftlichen Erzeugnissen heißt es Produce of Scotland. Ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen. Und Landwirtschaft passt auch, denn wir haben uns den Spaß gemacht, uns die große landwirtschaftliche Demonstration in der Innenstadt anzusehen. Und es war sehr laut, es war sehr lang, es waren sehr große Maschinen, die da mobilisiert im eigentlichen Sinne wurden. Und es war, ich muss sagen, sehenswerte Stimmung.
Ja. Das klingt ein bisschen wie Karneval, muss man ehrlicherweise sagen. Der Hintergrund ist vielleicht nicht ganz so freudig für die meisten Leute, aber es hat also große Landmaschinen und gute Stimmung, passt auch zum Kölner Karneval.
Vom Organisationsgrad muss ich sagen, war es ähnlich. Und ich war, da wir ja nun momentan also gerade in Norddeutschland sind und da dann auch in die Innenstadt gelaufen sind, jetzt Niedersachsen ist ja ein Flächenstaat, da hat man relativ viel von diesen Produktionsmethoden und Mitteln. Und da war ich, glaube ich, einer der wenigen, die Zochköt und Helau gerufen haben. Ich weiß nicht, ob dir das Wort Helau was sagt, aber das sagt man, glaube ich, im Großraum Düsseldorf zum Karneval.
Was meinst du mit Helau? Sag mir nichts.
Ich schlage das jetzt gleich nach, also, sobald wir hier fertig sind. Vielleicht finde ich das.
Ja, okay. Ja.
Handlexikon des kleinen Faschings.
Ich weiß nicht, ob du diesen kleinen Schmäh kennst. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es Monheim oder Langenfeld ist. Ich meine, es wäre Langenfeld. Bitte verzeiht mir, wenn ich euch jetzt Unrecht tue. Da man ja auf diesem, ja, so quasi zwischen diesen beiden Städten liegt, ja, die karnevalistisch ja durchaus aktiv sind, hat man sich einen eigenen Ruf überlegt, und zwar Helav.
Ich hatte es auf der Zunge.
Ja.
Aber besser noch als Alau, ne?
Alau klingt ein bisschen komisch, finde ich. Ja.
Klingt so ein bisschen nach,
klingt ein bisschen nach Hawaii, finde ich.
Oder nach einem homologischen Globuli-Hersteller.
Around the Globuli.
Weltweit
organisiert. Rund um den Globuli organisiert sind die Homöopathie.
Also wir nehmen ja tagesaktuell auf, müssen wir dazu sagen. Das heißt, auch Globuli waren ja heute kurz mal in der Zeitung, soll aus dem Umfang der Krankenkasse rausgenommen werden, was ich persönlich für eine richtige Idee halte, aber bevor wir jetzt abschweifen. Also das einfach nur, um zu demonstrieren, welcher Tag heute ist, an dem wir das aufzeichnen.
Das ist richtig. Also das heißt, wahrscheinlich gibt es eine Woche Verzug, bis wir es veröffentlichen. Das vielleicht als kleine Einordnung.
Das heißt,
ja,
aber
was wir heute machen wollen, und damit hast
du. Ja. In Köln sagt man ja dann, der Verzoch gehört, ne?
Das sagt man in Köln tatsächlich häufiger, und zwar zu jedem Bauprojekt. Ja. Das ist in Köln, glaube ich, nicht ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal Kölns, aber in Köln wird das schon sehr, sehr häufig gesagt. Ich glaube, in Stuttgart sagen sie es noch fast ein bisschen häufiger.
Ja, also stehen die Archive nicht unter Wasser.
Ich glaube dann auch in einem anderen Dialekt. Ich möchte jetzt keinen Schwaben beleidigen, indem ich jetzt fürchterlich schlecht diesen Dialekt zu imitieren versuche. Aber ich glaube, muss wirklich sagen, also es wird übrigens sehr, sehr spannend. Da kann ich vielleicht demnächst auch mal drüber berichten, dass ich möchte mal Jahrtausendprojekt Leverkusener Rheinbrücke
ja
kommt zu einem fulminanten Höhepunkt.
in dem demnächst, ich glaube, 2 Wochen lang die komplette Brücke gesperrt wird. Und dann da gibt es halt nochmal eine Brücke weniger. Und danach soll es dann aber halt auch total super werden, weil dann gibt es nämlich die neue Brücke.
Björn, jetzt kann ich nur also sagen,
ich bin gespannt.
Getreu dem alten Satz, der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht, ist das natürlich im Großraum Duisburg schon lange passiert mit der neuen Rheinbrücke der A40. Über die ich neulich durch Zufall übrigens gefahren bin. Ich glaube, es war so kurz vor oder nach Weihnachten. Und beeindruckend, da hat man, glaube ich, auch, wir waren auf dem Weg nach Antwerpen und wir waren doch beeindruckt, wie viele Brücken und Straßen man am selben Tag alle sperren kann, sodass es ein bisschen länger gedauert hat, bis wir dann eine Straße gefunden haben, die irgendwie ganz hoch im Norden bei Dienstlaken dann irgendwie, ja genau, uns über eine Landstraße dann doch noch auf den rechten Weg geführt hat.
Wäre vielleicht auch einfacher, wenn man ausschildert, welche noch offen sind.
Das wäre wahrscheinlich
eine gute Idee. Also sagen wir so, bei den Kölner Rheinbrücken war es kurz davor, dass es auf jeden Fall Schilder gespart hätte, wenn man es so gemacht hätte. Oh, ja, also die uneingeschränkte Betriebsfähigkeit ausgeschildert wird.
Aber auch die Schilderwirtschaft. Auch die Schilderwirtschaft will leben und wahrscheinlich ist Schilderei eine der Megatrends 2024, denn wir brauchen ja sehr viel Richtungsweisung. Und wer anders soll das tun als dieser Wirtschaftszweig?
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja.
Die führen sozusagen
ein. Ich hoffe nur, dass sie keinen Bürgerstreich im Schilde führen.
Oder also ein Schildbürgerstreich. Ich wollte gerade sagen, wir führen ja heute einiges im Schilde. Ja. Ich glaube, einige Megatrends für 2024. Meine charmante Assistentin Markus hat da für Sie mal gerade was vorbereitet.
Ja. Und damit starten wir jetzt auch. Und es wird wenige überraschen, aber das Erste, was wir bei uns auf der Liste haben, ist CO2-Reduktion, Dekarbonisierung.
Könnte man sagen, könnte einer der großen Trends für 2024
vielleicht auch noch länger.
Ja, vielleicht darüber hinaus, je nachdem, wie gut wir werden. Ja. Wohlgemerkt müssen wir sagen, dass wir das natürlich aus Deutschland heraus für die gesamte Welt tun werden. Aber dann wächst man auch mit der Aufgabe, dann kann es länger dauern als 2024. Das ist natürlich ein Kernproblem. Aber nichtsdestotrotz, Deutschland sollte seine Hausaufgaben machen und wir schauen uns, glaube ich, mal an, was das so beinhaltet. Ich persönlich bin übrigens ein großer Fan des Pareto-Prinzips. Ich sage das gleich von Anfang an. Ich finde es immer ganz ungeschickt, wenn man mit den C-Aktivitäten anfängt, die dann dazu führen, dass man sich allgemein sehr wohl fühlt, die aber insgesamt an Emissionen nicht so viel bringen. Also mir wäre das, ich finde es eine ganz tolle Idee, wenn ich mir was wünschen darf auf meinem großen Wunschzettel für 2024, steht dann eben, lass uns doch mal bei den großen Quellen anfangen.
Ja, respektive, ich stelle mal noch eine andere Frage. Ist, wenn ich die globalen CO2-Emissionen reduzieren möchte, ist es der sinnvollste Weg, bei uns anzufangen? Oder vielleicht auch, also damit meine ich nicht, oh, die anderen Länder machen es ja auch, deswegen müssen wir nichts tun, das ist damit nicht gemeint, sondern für mich ist vor allen Dingen gemeint die Hebelwirkung, also ich sage mal, wie viel Tonnen CO2 pro eingesetztem Euro kann ich sparen? Ja, also das heißt, Ich habe beispielsweise Länder, die noch gar nicht die Kraftwerkskapazität gebaut haben, die wir haben, die noch nicht das Niveau erreicht haben und so weiter, die das aber natürlich wollen, die im Aufschwung sind, das zu tun. Ist es jetzt nicht vielleicht sogar sinnvoller, in die Richtung zu denken, kann ich es nicht unterstützen, respektive kann ich vielleicht auch wirtschaftlich steuern, besser oder Produkte, die einen besseren CO2-Footprint haben, zu bevorzugen? Und das quasi in anderen Ländern zu tun. Ja, wie gesagt, nicht, damit ich es nicht hier tun muss, sondern einfach, damit ich einfach eine viel größere, ja, also das ist ja kein Ausschluss. Ich kann ja sowohl als auch tun.
Ja, du sprichst natürlich ein gemeines Thema an, nämlich diese Frage. Ich glaube, der Herr Sinn, ne, war einer von denen, die das sinnhaftig sozusagen somit als Erste in die Diskussion gebracht haben. Und ich glaube, es wird ja wenig heißer diskutiert als diese Frage dieser Verschiebung dieser Angebots- und Nachfrageelastizität. Also ich kann es kurz mal erklären, diese Kernidee beruht ja darauf, dass jedes Gramm Kohle, irgendwas Fossiles, ja, was jetzt in Deutschland oder Europa gespart würde, das attraktiver auf dem Weltmarkt macht, weil ja die das fördern wollen, mal angenommen, dass die Mengen ungefähr konstant bleiben und vielleicht auch ungefähr die Förderkosten, die steigen natürlich jedes Jahr ein bisschen an, weil es immer schwieriger wird, an diese Mengen dranzukommen, aber das, glaube ich, kann man einpreisen. So, und jetzt ist das so, wenn ich jetzt auf einem Markt etwas einspare als Verbraucher und das Angebot ungefähr das gleiche bleibt, dann würde sich der Preis senken, damit man jetzt diese Nachfrage wieder woanders initiiert. Und das ist so diese Idee, glaube ich, vom Herrn Sinn vereinfacht gesagt, zu sagen, das heißt, für jemanden anderen schaffen wir eigentlich Anreize, immer mehr zu verbrauchen, um genau die Menge, die wir hier einsparen. Das heißt, die große Frage, die sich dahinter verbirgt, was muss man eigentlich weltweit für Anreize setzen, um das Zeug im Boden zu lassen? Und diese Anreize, glaube ich, das ist sehr schwierig, die gibt es, glaube ich, momentan nur als gedankliche Konzepte.
Ja, respektive in meinen Augen, und das macht einen wichtigen Faktor auf, man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob er Recht oder Unrecht hat. Ein Faktor ist aber in meinen Augen unbenommen. Eine isolierte Optimierung in einem kleinen Gebiet wird am Ende niemals den Effekt haben, den wir brauchen. Also das heißt, am Ende werden wir irgendeine globale Koordinationsmimik brauchen, die dafür sorgt, dass auch eine globale Optimierung stattfindet. Und das wird mit Sicherheit nicht darüber passieren, dass man schöne Gespräche darüber führt, dass doch bitte das Klima Vorrang vor dem eigenen Wohlstand hat. Das wird nicht funktionieren.
Sollen wir das vielleicht kurz erklären, warum das kein lokales Problem ist? Denn ich glaube, so ganz trivial ist die Frage dann doch wieder nicht. Man könnte ja erstmal annehmen, da wo die meisten schädlichen, die wir als schädlich definieren, Gase ausgestoßen werden, dass da auch die Konzentrationen viel höher sind. Dann könnte man jetzt erstmal nicht zu Unrecht, finde ich, erstmal denken, dass sich das durch irgendwelche atmosphärischen Phänomene in der Troposphäre, in der Nähe dessen, wo wir atmen, oder dann bis hoch in die Stratosphäre, da wo dann irgendwann der Weltraum angrenzt, sich aus irgendeinem Grund vielleicht lokal stärker anreichert. Denn dann hätte der Gedanke durchaus einen Sinn. Ja, dann wäre es nicht verkehrt, lokal zu reduzieren, wenn es lokal irgendwo bliebe. Und wir unterstellen jetzt aber thermodynamisch, dass dieser Gleichverteilungssatz funktioniert, dass also die Moleküle sich statistisch, oder die Atome, wer auch immer, sich so lange anstoßen, dass sie, so wie bei der Temperatur auch, ja, irgendwann ihre Energie auf irgendein statistisches Mittel bringen. Und wenn sie das energetisch machen, dann gehen wir jetzt davon aus, sie machen das auch als Teilchen, das heißt über diese Anstoßmechanismen, also jemand stößt gegen jemanden anderen, das macht er so lange, bis irgendwann auch diese Verteilung dieser CO2-Mengen gleich sind. In der gesamten Atmosphäre irgendwann komplett um den Globus. Und dann wird lokale Reduktion sehr schwierig, solange sie Inseloptima bildet. Denn dann hilft das gar nichts, wenn die Gesamtemission woanders dadurch wieder aufgefangen wird oder vielleicht sogar überschritten wird. Das Dumme ist auch, glaube ich, also erstmal, was spricht für diesen Gleichverteilungssatz? Ich glaube, es ist relativ egal, wo auf der Erdkugel man CO2-Gehalte in der Atmosphäre misst. Die sind tatsächlich, soweit ich informiert bin, relativ gleichverteilt. Also es ist ziemlich wurscht, ob ich das in Europa oder in Amerika oder in Afrika messe. Ich komme ungefähr auf diesen, ich glaube, es sind 419 ppm oder so. Ich komme immer auf einen ähnlichen Gehalt. Das spricht schon mal dafür, dass das tatsächlich passiert. Und leider gibt es eine zweite ökonomische Verteilung, die auch dafür spricht, dass dieser Herr Professor recht hatte, nämlich dass die Braunkohleverbräuche in der Welt dummerweise hochgehen statt runter. Das spricht eben dafür, dass jemand doch jetzt die Differenzmengen in verstärktem Umfang aus dem Boden holt.
Letzten Endes muss man auch sagen, es gibt halt auch keinen Mechanismus, der dagegen wirken würde. Ne? Also der Punkt, den es halt gibt, ist, wenn ich einen Einsatzstoff habe, um Energie zu erzeugen, und der wird günstiger, weil er woanders nicht mehr abgenommen wird, kann ich das günstiger kaufen und dementsprechend ist meine Rentabilitätsrechnung da deutlich besser. Ne? So die spannende
ist jetzt,
Frage
ist natürlich... Das ist eine traurige Perspektive. Ne? Also die einen sparen wie die Weltmeister und die anderen geben es wieder aus. Was tut man da? Ne?
Ja und nein in meinen Augen, weil eine Sache muss man natürlich sich schon auch immer vor Augen halten, und ich glaube, das ist ein tatsächlich wahres Argument, auch wenn Deutschland als direkte Emission natürlich nur irgendwas 1,8% des CO2-Ausstoßes oder sagen wir, ich glaube, es sind grob 2% der globalen CO2-Emissionen verursacht, hast du natürlich über Sekundär- und Tertiär-Emissionen deutlich größere Anteile in anderen Ländern. Ja, so das kann eine Möglichkeit sein. Und die zweite Möglichkeit, die es natürlich gibt, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, ist aber natürlich zu sagen, ich fördere alternative Technologien, die CO2-neutraler, reduzierter sind und ermögliche diesen Ländern quasi das, was beispielsweise diese Technologie an Premium kosten würde, das bezahle ich denen. Ne? Meines Erachtens nach sinnvollerweise entlang einer Handelskette, die ich habe. Ja, aber das ist kein Muss, sondern das ist halt am Ende eine globale Optimierungsrechnung und ermögliche damit quasi einen verringerten CO2-Ausstoß auch an einer anderen Stelle. Weil am Ende musst du ja sagen, die Motivation dahinter ist ja nicht, die Umwelt kaputt zu machen, sondern die Motivation dahinter ist ja, Energie ist Wohlstand und Wohlstand ist, glaube ich, etwas, wo wir uns schon relativ gut dran gewöhnt haben und es vielleicht auch nicht mehr so wahrnehmen, ja, aber wo natürlich... Genau, und was aber natürlich andere gerne hätten. Und ich sage mal so, es wäre auch absolut inhuman zu sagen, man ja, verwehrt es anderen Ländern. Also das heißt, das ist ja keine Option.
Es hat ja auch einen messbaren Vorteil. Also als ich zur Schule ging, das ist ja nun wirklich schon ein paar Jahre her, da war das größte Problem der Welt, eines der größten Probleme war die Überbevölkerung. Ja. Und da, durch diesen Bauch, der jetzt noch kam, schwimmen wir allmählich durch. Also groß, der Bauch war der, dass also die mittlere Kohorte, die Alterskohorte der damals sogenannten Entwicklungsländer ja alle noch Kinder kriegten. Und mittlerweile ist dieser Bauch schrumpft. Also diese Zunahme von Wachstum, die geht eindeutig zurück, die ist gebremst. Und wir können jetzt ein Ende absehen, aber das ist eine Funktion, glaube ich, des Wohlstands in eben diesen Ländern. Und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. Ne? Du hast entweder die Überbevölkerung oder du hast das Energie- und CO2-Problem. Und das eine ist jetzt, wird jetzt, führt sich selbst, kann man vielleicht sagen, einer Lösung zu, aber auf Kosten des anderen.
Ja. Ja, vielleicht, um nochmal den Bogen zu spannen, auch zu unserer lokalen Industrie. Ja, weil die steht, denke ich, trotzdem vor diesem Problem. Was sind die Handlungsoptionen, die ich jetzt als deutsche Industrie habe? Weil in dem Sinne, und das sie, natürlich kann ich elektrifizieren, das ist so die Lösung, die immer ausgegeben wird. Jetzt haben wir aber natürlich ein ganz anderes Problem.
Ja, der Strom müsste noch
mehr. Also zum einen haben wir zu wenig Stromangebot und zum anderen ist das Stromangebot, was wir haben, nun mal leider nicht besonders sauber. Also
das spezifisch auf die Kilowattstunde hat Deutschland die schlechtesten Emissionswerte in Westeuropa und ich glaube so im Schnitt ungefähr hinter Polen auch die zweitschlechtesten in ganz Europa. Ja. Wir sind nicht die Weltmeister in Deutschland im sauberen Strom erzeugen. Also ganz im Gegenteil. Wir erzeugen insgesamt absolut, glaube ich, weniger. Vielleicht jetzt auch eine Folge der zurückgehenden Industrie und der Produktionsmengen, die wir tun. Es ist, glaube ich, weniger eine Folge der Sparmaßnahmen auch natürlich. Ist immer eine Mischung. Aber der Strom, den wir jetzt immer noch erzeugen, der ist spezifisch im Energiesektor, da hast du vollkommen recht. Also sicherlich kein sauberer. Eher im Gegenteil.
Ja. Ist es trotzdem ein sinnvoller Weg, meine Anlagenproduktion größtenteils zu elektrifizieren?
Ja, ich glaube, das wird anders gehen. Also wir machen uns keine großen Illusionen, die energieintensive Industrie, die wird weggehen. Die macht genau das, was du, das ist meine Prognose für 24 and beyond. Denn das Kapital, sagt man ja immer, ist ein scheues Reh und im Moment verjagen wir es mit Trommeln. Das heißt, diese energieintensiven Industrien, die werden wie früher bei den Lohnkosten dorthin gehen, wo die Energiekosten günstiger sind. Das Dumme ist, dort wird dann, vermute ich, auch der CO2-Ausstoß steigen. Zumindest wird er nicht zurückgehen. Zumindest wird er für die Industrien nur eine Verlagerung darstellen von A nach B. Das sieht dann für die Bilanz Deutschlands super aus und insgesamt ist es dann eben gar nicht super. Jetzt haben wir uns einmal im Kreis geredet, sind wir wieder genau am Start. Und denn die Unternehmen sind nicht. Ja, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, das ist die Leiterin eines sehr großen metallbearbeitenden Betriebs. Und die sagt, ja, wir machen das, wir sind energieintensiv. Das ist so im Galvanisierungsfach. Ne? Und natürlich, die tun alles Mögliche aus eigenem Interesse schon, um ihre Energiekosten zu senken. Aber natürlich hat das eine Asymptote. Irgendwann wird das letzte Prozent, das ich da noch safen will, so teuer, dass ich mir überlege, mache ich das überhaupt noch hier? Oder geht das ganz woanders? Und das ist der Zahn der Zeit. Ne? Also ich weiß nicht, ob es allen recht ist. Ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll. Aber ich vermute, dass es unaufhaltsam ist.
Ja. Ich würde gerne dagegen reden, Muss aber tatsächlich auch sagen, im Moment fehlt mir ein wenig die Fantasie, wie man das in der, also in meinen Augen, die einzige Karte, die du im Moment ziehen kannst, ist, wenn du ein sehr klares Signal sendest, wie du gedenkst, dieses Problem zu lösen. Und ich sag mal, selbst Dinge wie Brückenstrompreis und so weiter sind halt genau das, was der Name schon suggeriert. Es ist, ja, es ist eine Brücke. Ja. Dafür muss aber vor allen Dingen eine absehbare Zukunft stehen, die es auch ermöglicht, dauerhaft das Geschäft zu betreiben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Wie gesagt, oft geht's primär erstmal um Signale und nicht um Realitäten.
Ja.
Die müssen aber sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar sein. Und in meinen Augen ist genau das Problem, dass wir aus der Gesamtheit der deutschen Politik gar kein klares Signal senden. Ne? Also
ja, wir senden
Regierung und Opposition eingeschlossen. Also in meinen Augen sendet dann niemand ein klares Signal. Und es steht auch niemand da, der sagt, ich habe die Idee, wie wir das lösen können.
So oder so. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die diese Ideen, ja, wie sagt man immer, vermitteln möchten und kommunizieren. Ich persönlich glaube nur, dass diese Ideen falsch sind. Sie sind halt nicht wirksam. Und zu viele von diesen Ideen sprechen wir vielleicht ganz kurz über das Thema Veränderung. Ja, das ist ja vielleicht das, was sich überhaupt jetzt hinter all diesen Megatrends und diesen konkreten Maßnahmen für die Unternehmen auch verbirgt. Und natürlich wirft man vielleicht eher der Bevölkerung als den Unternehmen eine Veränderungsunwilligkeit vor. Bei Unternehmen, glaube ich, werden die das nicht tun. Das wäre unlogisch. Denn Unternehmen leben davon, dass sie sich ständig verändern. Und das ist, glaube ich, auch allen Unternehmern bewusst. Das geht mal schneller, mal langsamer. Natürlich gibt es da Investitionsbarrieren. Also wenn ich jetzt wie die Autoindustrie massiv für irgendeine Antriebstechnik da jetzt investiert und Produktionsmengen, Mittel und alles Systeme aufgebaut habe mit großen Milliardenbeträgen, dann tut mir das natürlich doller wegzugehen, als wenn so ein eher übersichtliches Unternehmen wie unseres, Björn, sagt, ja, wir machen morgen halt was anderes, wir stellen uns um. Es geht das sicherlich viel schneller. Und wir kommen vielleicht nachher noch auf die Frage, wie leicht sind Unternehmen im Sinne von Aktivposten? Also wie viel Vermögenswerte haben die wohin gesteckt? Und da müssen wir sagen, unsere Unternehmenswerte bei so kleinen Unternehmen wie uns und sehr digitalen Unternehmen, die sind leichter umzuschichten, als wenn du da jetzt eben große Produktionsmengen hast. Dafür sind unsere Skalenfaktoren dann eben auch anders. Ich wünschte ja, es wäre so, dass wir alle so Umsätze hätten wie die Automobilindustrie, aber es dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage. Naja, aber ich glaube trotzdem.
Vielleicht hat irgendwann die Automobilindustrie die Umsätze von dir.
Das wäre für sie nicht so lustig wie für uns, glaube ich. aber vielleicht so zurück auf deine Eingangsfrage. Ja, beziehungsweise die Frage, die ich jetzt zu deiner Eingangsfrage definiert habe. nämlich, wie veränderungsbereit sind die? Und ich glaube nicht, dass wir bei Unternehmen ein Problem mit Veränderungsbereitschaft haben. Die wären dumm, wenn sie das täten. Und sie haben in den vergangenen 60 Jahren ja gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, das zu tun. Und bei der Bevölkerung ist was anderes. Da ist es, glaube ich, die Frage, wie man Dinge erklärt und wie du eben richtigerweise gesagt hast, mit welchem Ziel. Und ich glaube, diese Ziele sind höchst, höchst, höchst unklar. Auch wenn sie unter dem großen Oberbegriff, jetzt sagen wir mal Dekarbonisierung, laufen. Das ist eben was sich der deutsche Michel oder die Michelin eben doch ganz, ganz, ganz schlecht und unkonkret vorstellen kann. Wir kommen ja gleich noch auf die anderen Megatrends, die wir noch sehen.
Wir können ja jetzt mal umschwenken. Ne? Also ich sage mal, wenn man jetzt mal sagt, okay, Industrie wird schwierig. Ja? Also industrielle Produktion in Deutschland für ein High-Volume-Produkt, vielleicht sogar auch schon für ein etwas spezialisierteres Produkt, weil ich sag mal, das Know-how zu transferieren ist mir heutzutage auch nicht mehr so das Wahnsinnsproblem oder die Leute irgendwo hinzubringen, wo sie das dann an einem Ort mit besseren Standortfaktoren können, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr die ganz große Herausforderung. Was sind denn Themen, mit denen wir in Deutschland vielleicht noch gewinnen können?
Also mein Lieblingsthema, ja, wenn ich das sagen darf, als völliger Laie in der Kernfusion ist die Kernfusion. Also ich schaue mir ja liebend gerne Vorträge an vom MPI und von deren Leiter, das ist, glaube ich, der Hartmut Zum. Und der erklärt das auf unnachahmlich intelligente Weise. Der ist es so gut gemacht, dass sogar ich das verstehe. Und der Herr Zohm sagt, als einer wirklich der Leiter dieser Entwicklungsgruppen, also der Stellarator in Greifswald, der ist einfach Weltklasse. Das ist eine Technologie, die gibt es kein zweites Mal. Das war unwahrscheinlich, ohne dass wir jetzt auf Details eingehen, technische, ja, es war unwahrscheinlich schwierig zu fertigen. Das ist natürlich jetzt, wo das in die Anwendung, oder sagen wir, in den nächsten Teil der Entwicklung geht. Ich glaube, aus dem reinen Forschungsteil, diese Feasibility, haben die jetzt alle mit Bravour gezeigt. Und jetzt geht es darum, die Werkstoffe und die Fertigungsmethoden so weiterzuentwickeln, dass man eben jetzt auch in diesen Bereich kommt, wo das Ganze wirtschaftlich wird und energetisch sich selber trägt, vereinfacht formuliert, ja. Und da ist diese Stellarator-Technik in Greifswald am Forschungszentrum, am Forschungsreaktor wohl absolut weltweit führend. Ich glaube, wir haben noch einen zweiten Punkt, wo wir in Europa allgemein und in Deutschland speziell noch ganz gut mithalten können. Das ist lustigerweise, auch wenn man das immer so schlecht glauben mag, bei all diesen internationalen Entwicklungen immer noch das Thema künstliche Intelligenz, wo wir alles andere als den Anschluss verloren haben. Also wenn wir mal kurz einen großen Sprung machen zum Thema KI, dann würde ich sagen wir mal, meinen Pfund in die Waagschale werfen, um zu sagen, da ist noch was drin. Und dann kommen wir vielleicht gleich noch auf das Thema Digitalisierung und Robotik.
Donald, da ist mehr drin.
Donald, da ist mehr drin. Wir müssen diese Folge finden, Björn. Wir müssen sie. Sie ist irgendwo in meinem Fundus. Dann an dem Tag erklären wir unseren Zuhörern und Hörerinnen auch, warum wir das jetzt gerade sagen.
Vielleicht zum Thema KI. Ich glaube, dass ich persönlich würde das einmal gerne splitten. Mhm. Und zwar, das ist meine Wahrnehmung, aber du kannst mich gerne korrigieren, ob die falsch ist. Forschungstechnisch, ja, haben wir noch nicht den Anschluss verloren. Sind wir sogar, würde ich sagen, relativ gut.
Du kommst jetzt auf die Implementierung und
wie sie. Exploitation, also in der industriellen Umsetzung, Realisierung, im Vertrieb, Verkauf. Ja, haben wir so die ein oder andere Fußfessel. Gesetzlicher und bürokratischer Natur und sagen wir mal halt auch vielleicht nicht ganz immer den amerikanischen, ja komm, wir machen mal Spirit.
Entrepreneur-Gedanken. Es ist ja kaum irgendwas, was wir besser können in Europa, als uns selber bei Technologien, die noch nicht ausgereift sind, vorsorglich schon mal die Fußfessel anzulegen.
Bevor es in die Hose geht.
Ich kann das leider. Und ich befürchte übrigens, dass, also meine schlimmste Befürchtung wäre, dass wir das in der Kernfusion schaffen. Denn das ist für mich die Schlüsseltechnologie der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und da sind wir nicht mehr weit entfernt, ja. Das muss man jetzt Jüngeren immer erklären. Wenn so Ältere sagen, es sind nur noch 30 Jahre, dann liegt das daran, dass sie das schon zweimal mitgemacht haben und dann sagen, ist ja gar nicht so viel. Ich bin ja froh, wenn ich den dritten Teil noch erlebe. Aber wenn jemand jetzt gerade 30 ist, dann ist das für den natürlich einmal komplett Welt und ungefähr Alter des Universums. Das muss man vielleicht dazu sagen. Daher kommen, glaube ich, diese unterschiedlichen Betrachtungen. Also aus Forschungssicht ist meiner Ansicht nach sind 30 Jahre gar nichts. Aber wir werden es hoffentlich nicht schaffen, uns da, bevor das Ganze in die Gänge kommt, schon wieder zu überlegen, wie wir das auch gleichzeitig töten. Leider bei der künstlichen Intelligenz machen wir die besten Anstalten aus meiner Sicht dazu. Und das sind ja meistens fachfremde Menschen, die als erstes sich überlegen, wie kann man sich auf dem Thema profilieren. Wenn ich schon nichts davon verstehe, kann ich es ja wenigstens verbieten.
Könnte man so sagen, ja.
Aber ich glaube, auf deine Frage zu kommen, es gibt immer noch genügend Wege, das auszubeuten. Also guck uns beide an. Niemand in Deutschland ist ein größerer Fan der Modellierung von industriellen Zeitreihen.
Das ist korrekt.
Prozessdaten, die aus Leitsystemen kommen, betriebswirtschaftliche Daten, die aus drei buchstabigen.
Da geht mir das Herz auf.
Ja, natürlich. Ja, all das wird ja nicht verboten. Das ist ja nicht personenbezogen. Das ist ja nicht, da liegt jetzt nicht irgendwelchen Privacy- oder Data-Geheimnis-Regulatorien. Das ist ja alles das, was wir mit Unternehmen direkt regeln können. Und ich glaube, da liegt nach wie vor, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, Markus, it's all about Integration der Daten. Zu Recht wirst du das sagen. Und ich glaube, da liegt nach wie vor ein Riesenpotenzial in der Industrie.
Sehe ich genauso und da sehe ich halt auch den großen Vorteil. Also allgemein muss man sagen, das ist ja das Schöne und da spannt sich jetzt so ein bisschen ja der Bogen. Ne? Diese ganzen Technologien, also die Datenintegration ist ja erstmal der Enabler dafür, dass ich die Daten sinnvoll verarbeiten kann. Und dementsprechend steht sie halt auch für mich immer so im Kern. Also könnte auch daran liegen, dass das so das ist, was wir jeden Tag so machen. Aber eine ganz interessante Erkenntnis ist halt, je besser ich Daten integrieren kann, je mehr Zugriff ich auf diese Daten habe und je zentralisierter ich die mache und je mehr Querverbindungen ich erlaube, desto aussagefähiger werden sie. So, wenn ich jetzt dazu noch ein KI-Modell nehme, was mir auch noch, sage ich mal, versteckte Querbezüge herstellt oder Querbezüge herstellt, die bei händischer Nachpflege kaum noch zu machen sind. Also da liegt in meinen Augen eigentlich schon mal ein ganz, ganz riesiges Potenzial. Also alles, was mal, sagen wir mal, in Papierdokumenten abgefasst wurde und quasi nicht mehr hebbar oder nicht sofort automatisiert verarbeitbar ist, weil es nicht entsprechend modelliert ist, das in entsprechende semantisch angereicherte Informationsmodelle zu integrieren, ist in meinen Augen schon ein Riesenmehrwert, weil das sind teilweise Aufgaben, wo ein Mensch zum einen viel zu teuer ist und zum anderen vor Abschluss der Aufgabe aufgibt und zum dritten, während der vorne noch tippt, hat sich das hinten schon wieder verändert.
Ja, und während wir vorne ein demografisches Problem haben, hat die KI alles
genau, erledigt. Genau.
In dementsprechend, einer idealen
Welt. Genau. Und ich denke, genau da liegt halt auch ein großer Punkt. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen werden, sozusagen diese klassischen Modelle, die im Moment durch die Gegend geistern, wie GPT und so weiter, als Geschäftsmodell zu überholen. Ja? Das, was wir aber schaffen können, ist beispielsweise auch mit, da bin ich ja auch generell ein großer Fan von, mit Open-Source-Varianten von diesen Dingen, ja. Es zu schaffen, die so aufzubereiten, dass wir halt genau diese demografischen Problematiken stark abfedern können, weil wir vieles von den Themen, die ansonsten sehr aufwendig menschlich gemacht werden müssten, automatisiert bekommen.
Ich glaube,
wenn sie halt etwas komplexer sind.
Ja. Da springen wir, glaube ich, überhaupt in das Thema rein. Was können wir? Wir reden ja jetzt hier mal groß, bla bla bla, über die Megathemen. Was machen denn die Unternehmen? Und die haben ja immer eine Flucht, also die haben ja eigentlich zwei Fluchtrichtungen. Die könnten den Umsatz steigern, aber macht das mal in einer Rezession. Also bietet sich ja momentan erstmal Kostensenkung an. Und worauf beruht das? Produktionssteigerung und Rationalisierung. So, dieses Rationalisierungspotenzial war die letzten 50 Jahre in der Automation. In den letzten 20 Jahren in der Digitalisierung, schleichend vielleicht, ne? Und es ist jetzt seit ungefähr 10 Jahren, auch wenn es keiner gemerkt hat, in der KI-Anwendung. Und daran, ich glaube, an dieser Zeitachse sieht man schon, wie die Potenziale sich verteilen. Also ich glaube einfach, dieser KI-Einsatz ist einfach ein gigantisches und immer noch überhaupt nicht ausgebeutetes Rationalisierungspotenzial. Also ein Feld, auf dem man Rationalisierungspotenziale einsammeln kann.
Ja. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, selbst wenn man das derzeit nicht sofort tun kann an jeder Stelle, ist es halt extrem wichtig, sich sehr, sehr intensiv mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und sie halt auch in seinem Unternehmen möglichst früh einzuführen, selbst wenn man vielleicht auch gar keine Idee hat, was man selber damit machen soll. Und die zweite Variante ist natürlich, uns zu fragen. Wir haben immer irgendeine Idee.
Nein, das ist die erste Variante.
Aber ja, und ja.
Aber so. Uns zuzuhören, was mir jetzt zuhört, macht ja schon mal alles richtig. Wir sind ja sonst
sagst du in aller Bescheidenheit, ja?
Ja, ja, das heißt
ja, genau. Aber ich glaube, der Umgang mit den Technologien und vor allen Dingen halt auch Möglichkeiten und Grenzen zu kennen und was halt auch durch Erweiterungen der Technologie mittlerweile möglich wird, zu erkennen, ist in meinen Augen absolut relevant, Perspektive auch zu schauen. Da kommen wir wieder zum Datenintegrationsaspekt. Welche Möglichkeiten habe ich denn in meinem Unternehmen? Und jetzt können wir direkt streifen. Das, was ja ein weiterer Trend ist, der sich jetzt in diesem Jahr nochmal ein bisschen verstärken wird mit Sicherheit, ist ja quasi der unternehmensübergreifende Austausch über Lieferketten hinweg. Ja. Oh. Also Catena X als Projekt, was die Automotive Supply Chain abbildet und das jetzt begleitet durch die Manufacturing X-Initiative, um das auf alle Industriezweige Deutschlands auszuweiten, ermöglicht es natürlich dann halt auch die Daten des Vor- und Nachprodukts mit in meine Betrachtung der Prozesse oder in meine Betrachtung auch der Wertschöpfung und der betriebswirtschaftlichen Prozesse einzubeziehen.
Da halten wir mal kurz, also da würde ich sagen, doch ganz kurz mal tiefer ein, denn ich glaube jetzt beginnt der Teil für, manche hören sowas ja, Podcast ja im Auto. So, und jetzt sitzt du da an deinem Lenkrad und guckst auf deinen Tacho und da vorne ist ein Stau und du denkst, was hat er gerade gesagt? Kannst du noch mal kurz erklären, wie du dies, also diesen Gedanken ausführen, wie du dir das vorstellst, dass diese Daten über die Lieferketten hinweg, also vertikal und horizontal, jetzt unterstellen wir mal, jeder, der jetzt Auto fährt, weiß ungefähr, was er sich darunter vorzustellen hat. Wo siehst du da die Potenziale? Hast du ein paar konkrete Ideen? Du machst das jeden Tag. Kannst du ein bisschen berichten?
Ich nehme mal ein Beispiel ganz vom Anfang. CO2-Fußabdruck. Adam und Eva.
Ach so.
Sehr aktuelles Thema, ne? Das heißt also, die Nachweispflicht für Level 2, Level 3 Emissionen wird kommen. Also das heißt, es wird zu einer Bilanzierungspflicht werden, ja. Das ist jetzt aber nur ein sehr pragmatisches Beispiel. Das ist noch nicht so ein inspirierendes Beispiel, aber das macht es halt sehr schön klar.
Ja, es ist etwas, was jeder tun muss und vielleicht nicht alle wissen, wie es tun soll, ne? Und dadurch wird es
Genau. Das heißt natürlich, ich muss ja jetzt als, ich baue jetzt beispielsweise ein Elektroauto, ne? Da drin ist eine Batterie, das kommt von einem Vorlieferanten. In der Batterie sind Chemikalien, die kommen wieder von einem Vorlieferanten. Und in dem Elektroauto sind aber zum Beispiel auch Schrauben verbaut oder Stahl ist verbaut.
Ah, nicht das Wort. Verbaut. Eingebaut.
Entschuldigung.
Ja, Beton.
Ich habe gerade gedacht Stahl.
Stahl jetzt noch Komponenten. Ich hasse es, wenn jemand sagt Komponenten verbaut. Denn dann weiß ich ja nachher nicht, wo ich die hingetan habe. Mir ist lieber, ich habe die eingebaut und kann die wieder ausbauen. Ich weiß, ich bin eine
Semantik-Zicke.
Ich weiß das.
Auf jeden Fall, ich habe diese Einzelkomponenten, die ich einbaue, um am Ende ein Gesamtprodukt zu verkaufen, zu produzieren. Und dieses Produkt hat aber dann natürlich nochmal einen eigenen Lebenszyklus. Das Auto wird gefahren, das Auto wird geladen, das Auto wird entladen, das Auto wird repariert, es wird instand gesetzt, was auch immer.
Und ganz am Ende. Alles klar, ja.
Ganz am Ende wird's natürlich irgendwo recycelt. Ja? Teile davon lassen sich recyceln, Teile davon lassen sich nicht recyceln. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich gerne eine Lebenszyklusbetrachtung über dieses gesamte Fahrzeug machen mit all seinen Komponenten.
Und einfach warten.
Genau. Und ich möchte aber auch nicht alle Daten, die erforderlich sind, an einen beliebigen Punkt legen. Und genau da kommen halt diese Konzepte ins Spiel, die sich Datenräume nennen. Also das heißt, ich habe zwar eine zentrale Autorität, die die Identität der Teilnehmer verifiziert. Es wird aber nicht wie in einem klassischen Cloud-Ansatz alles in einen zentralen Server hochgeladen und von dort kann sich das jemand nehmen, sondern es gibt einen sogenannten föderierten Ansatz. Das heißt, es gibt eine Vertrauensbeziehung beispielsweise zwischen uns beiden und du sagst, weil der Björn bezahlt hat oder weil der Björn irgendwas von mir gekauft hat, darf der jetzt auf diese Daten zugreifen. Und dann kann ich diese Daten von dir ziehen. Und damit kann ich beispielsweise als der Automobilbauer für die Einzelkomponenten, die bei mir eine Rolle spielen, den gesamten Carbon Footprint ausrechnen und sagen, okay, das ist jetzt das, was dieses Auto an CO2-Footprint erzeugt hat, bis zur Auslieferung.
Und wenn das jetzt ein Verbraucher oder eine Käuferin sehen könnte, die berühmte App, ja, die das anzeigt, durch Magie der IT, dann könnte ich über diesen Aspekt mehrere Modelle direkt auf meinem Telefon vergleichen. Und hätte nicht mehr diese Diskussion, oh, der ist aber besser als der oder ich behalte mein altes Auto oder ich bin eine Umweltsau, weil ich es nicht tue oder. Also die momentan ja eher noch so ein bisschen quasi religiös geführt wird und damit wird die empirisch, also messbar, ja. Das ist dein Credo. Also, aber als ein Beispiel.
Genau, also sagen wir es mal so, der erste Ansatz ist natürlich erstmal die Unternehmensbilanzierung. Ne? Also das heißt, das ist erstmal auf einem Unternehmensniveau technisch gesehen. Ist das natürlich möglich. Ja? Also zu sagen, ich kann für mein eigenes Auto sehen, was da jetzt rausgefallen ist.
Vereinfacht gesagt, für so eine Art elektronische Patientenkarte oder Lebensdauerakte, die jedes Teil auf der Welt irgendwie mit sich rumschleppt und weil es Daten sind, kostet es Kraft und Geld und Zeit. Und weil man es mit Daten machen kann, kann man es auch fast automatisieren. Und dann hat man die komplette Transparenz über das, was so passiert. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Dinge. Ja, Kunst, also Fertigungsqualitäten von Vorprodukten, bei denen ich dann, so stelle ich mir das vor, ja, automatisch schon sagen kann, bei Eintreffen des Produkts habe ich im Prinzip meine Wareneingangskontrolle. Ist das so einer der Gedanken?
Das ist auch einer der Gedanken, respektive halt auch, ich sag mal, es gibt ja auch bestimmte Industrien, an denen, sagen wir mal, eingehaltene Qualitätsbänder oder bestimmte Bereiche in den Qualitäten ja schon eine Rolle spielen für den Folgeprozess. Also gerade in der chemischen Industrie beispielsweise die Reinheiten oder ähnliches können ja durchaus die Prozessparameter meines Folgeprozesses beeinflussen. Ja? Und quasi allein diese Information weiterzugeben, wie denn sozusagen der Ausgangspunkt ist, bevor es bei mir in die Anlage gefahren wird, ist ja ein technischer Mehrwert, ne, der jetzt über eine reine Bilanzierung hinausgeht. Also das heißt, ich kann die für meine Gesamtprozesse über die gesamte Lieferkette relevanten Informationen auch über Unternehmensgrenzen hinaus austauschen.
Sag mal, wenn du das so jetzt beschreibst, ne? Also einer dieser Megatrends, die wir so die vergangene Zeit, ich weiß nicht, seit wann machen wir den Podcast, über ein Jahr, diskutiert haben, also wir waren ja schon mal bei dem Thema Plattformtechnologien, Servitization, also dass auch Leistungen in der Industrie insgesamt auch hier wieder leichter werden, weil man selber als Unternehmer diese Aktivposten, diese Assets, diese Vermögenswerte gar nicht selber betreibt, sondern weil vielleicht jemand anders das für jemanden tut. Und also der super Beispiel, das standardmäßig kommt, ist ja immer die Druckluft. Ich kann mir einen Druckluftkompressor kaufen, alles selber machen. Ich kann aber auch jemand das hinstellen lassen und sagen, ich beziehe von dir so und so viel Druckluft und nur die bezahle ich. Das ist ja das Problem nur verschoben, denn jemand anders muss ja den Kompressor trotzdem hinstellen. Aber nichtsdestotrotz, diese Servitization, dieses Digitalisieren von Dienstleistungen, hat das aus deiner Sicht eine Folgeerscheinung oder eine Parallelwelt, die dann zu diesem Datenuniversum, das du gerade beschrieben hast, dann entstehen wird?
In meinen Augen wird es damit einfacher möglich. Also ich halte es für eine Enabler-Technologie, ne, weil ich halt genau den Ansatz brauche. Ich habe jemand, also es ist ja so ein bisschen wie ein digitales schwarzes Brett auch. Ja. Das heißt, ich kann ja sozusagen eine dynamische Ausschreibung an eine nicht festgelegte Menge von Unternehmen stattfinden lassen. Also das heißt, am Ende kann ich, wie auch immer ich das nachher betriebswirtschaftlich organisiere, ob als Auktion oder als Anbieterprozess oder wie auch immer, kann ich mehr oder weniger diese Plattform auch als Marktplatz nutzen, um beispielsweise Services einzukaufen oder halt auch, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, gerade wenn, da kommen wir jetzt wieder auf die Brücke zur KI. Wenn ich zum Beispiel sage, ich biete dir an, dass du bestimmte Daten von mir kaufst, ne, um daraus ein Modell zu trainieren, ist ja auch durchaus ein Anwendungsfall.
Ja.
Oder andersrum,
da kaufst du dir im Prinzip Domänenwissen, ne?
Sozusagen, genau. Ja, weil am Ende muss ich ja auch sagen, das ist, glaube ich, das Spannende. Und das ist in meinen Augen auch das, was das so positiv befördert. Wenn ich beispielsweise sage, ich wäre ein Start-up, ja, und ich habe eine super Idee, ich, keine Ahnung, den Fräsprozess von Flugzeugaluminium verbessern kann.
Ja? Wenn das Fenster nicht herausfällt.
Zum Beispiel. dann brauche ich aber ja quasi eine Datenbasis, auf der ich diese Modellidee irgendwie trainieren kann oder modellieren kann, genau. Da komme ich aber nicht dran. Also das heißt, im Moment gibt es ein Gap, dass quasi die Leute, die, jetzt mal sehr, sehr grob gesprochen, das ist natürlich nicht allgemeingültig, aber oft ist es so, ne, die Leute, die die Daten haben, haben das Wissen nicht und die das Wissen haben, haben die Daten nicht.
Ja, genau.
Ja? Und so kannst du natürlich die Leute zusammenbringen und kannst sagen, okay, jeder kann das tun, was er am besten kann.
Ja, finde ich überhaupt nicht gut. Das ist genau unsere Unternehmensidee, dieses Domänenwissen momentan in Form von Köpfen zu bunkern. Aber mal abgesehen von diesem kleinen Minimalproblem für den Markus, ist das ja insgesamt eine ganz feine Sache, weil damit, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich ziehe jetzt richtig die Schlussfolgerung, damit wird das Hauptproblem von KI industriell, was wir momentan noch haben, nämlich das Trainieren, bis die Modelle an die Wirklichkeit angepasst werden. Mathematisch funktionieren die ja immer, nur die Frage ist ja immer, was nützen die einem? Und dieser Nutzen, der wird ja viel größer, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, in dem Moment, wo ich an diese In dem Moment, wo ich diese Datenwelten, die du beschreibst, mit den richtigen Plattformtechnologien und der richtigen Lebensdauerakte in ein Format bringe, dass das auf einmal, dass dieser Austausch ja viel, viel breiter wird und viel, viel flexibler als heute, wo das immer noch so maßgeschneidert
ist. Ja, genau. Also in dem Sinne hast du ja einen multiplen Win. Ne? Zum einen kannst du deine Daten halt tatsächlich verkaufen, wenn du das möchtest. Ne? Du kannst deine eigene Produktion verbessern und quasi der Nutzer der Daten kann auch noch selber ein Produkt verkaufen, womit er wieder Geld verdient.
Jetzt wird es ja für Unternehmen interessant, aus zweierlei Hinsicht Daten zu sammeln. Das hatten wir bis in der Vergangenheit noch nie. Wir haben noch nie diskutiert, meiner Meinung nach, die Daten, die du sammelst, die nutzen anderen und du kannst damit Geld verdienen. Bisher hatten ja in der Vergangenheit viele Angst zu sagen, oh Gott, die Daten, die ich sammle, die darf ja keiner kriegen. Mit deinem Ansatz ist das ja seitenverkehrt. Ne?
Ist zumindest meine Wahrnehmung. Ne? Und das ist auch, glaube ich, genau der Punkt. Vor allen Dingen ist im Gegensatz, also das ist ja immer so ein bisschen die Schieflage zu Daten, ist das neue Öl. Öl ist, hab ich einmal und verbrenne ich dann. Ne? Und dann ist es weg. So, Daten kann ich beliebig häufig nutzen, ist völlig, völlig egal.
Ja.
Ja? Das heißt, sie schaden in dem Sinne nicht, wenn sie natürlich nicht in die falschen Hände geraten. Aber wie gesagt, das ist halt durch die zentrale Vertrauensstellung dann wiederum gewährleistet. Ne? Es ist nicht
wir haben jetzt bei all dieser Diskussion,
dass das beliebig durch die Gegend geistert.
Ist dir aufgefallen, dass wir nicht einmal das Wort Bitcoin verwechselt haben? Und Blockchain, Entschuldigung, benutzt haben?
Das sehe ich übrigens nicht so als ein Megatrend, muss ich ehrlich
sagen. Ja, genau. Ich wollte so auch mal die Aspekte der vergangenen Jahre. Wahrscheinlich kommen wir heute auch gar nicht so auf 3D-Druck. Ne?
Garstig, wie wir nur ja, wobei ich sagen muss, also 3D-Druck halte ich tatsächlich für eine sinnvolle Technologie.
Absolut.
Ich glaube, die hat natürlich auch ihre Einschränkungen derzeit noch, wobei ich da auch sagen muss, Ich glaube, da kannst du auch noch über Ingenieursmethoden und inkrementelle Verbesserungen kannst du da noch viel holen. Also ich glaube, 3D-Druck ist was, das ist noch nicht am Ende und auch nicht ausentwickelt. Und ich glaube, das hat auch viel, viel, viel Potenzial. Also jetzt auch wieder im Zusammenhang mit Digitalisierung. Ne? Ich habe gerade bei
Ersatzteilmanagement. In diesem riesen Werkzeugkasten der Digitalisierung ist das, glaube ich, eine Methode. Klar, aber ich glaube, das, was man sich mal so vorgestellt hat, dass das so der Megatrend in Unternehmen wird und alles nur noch 3D gedruckt wird. Und ich glaube, das ist schon bisher eine Werkstofffrage. Ja, dann wahrscheinlich Zertifikate etc. bla bla. Alles, was da dran hängt. Aber ich hätte es jetzt nicht auf meiner Liste der sieben tollsten Megatrends gehabt. Ich hoffe, ich bin vorne.
Ja, sagen wir es mal so. Also für mich ist es halt eine Technologie, die bestimmte Anwendungsfälle hat.
Ja.
Die aber auch, ja, klingt jetzt fast ein bisschen, ja, die halt auch ihre Grenzen hat einfach. Ne? Also wo man auch einfach sagen muss, also neben der Werkstofffrage, ich glaube, das ist gar nicht mehr das große Problem, zumindest für, wenn du jetzt nicht gerade Flugzeugtriebwerke bauen möchtest. Aber ich glaube, das viel, viel größere Problem tatsächlich ist die Produktivität. Also wie schnell kann ich was fertigen im Vergleich zu klassischen spannenden Bearbeitungen oder zu Umformungen oder was auch immer es dann halt gibt.
Ne? Ich kenne einen, da will man keine spannende Bearbeitung haben, das ist auf der eigenen Festplatte. Oh, den musste ich jetzt einfach loswerden, entschuldige. Ja. Und mit eine Kreislauf, also eine Festplatte ist ja rund. Und hat ja irgendwas mit Kreisen zu tun. Das heißt, es wäre jetzt die perfekte Überleitung. Oh, ganz schlimm. Zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Siehst du das? Ich bin der Wim. Ich bin so ein bisschen der Wim-Tölker heute des Moderationsmanagements. Siehst du das als einen der Megatrends?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, kurz zum nächsten Thema.
kann man ja nicht mehr anders sagen. Also ich sage mal so, also zum mehrere Themen dazu. Zum einen, es macht ganz wenig Sinn, solche Themen nicht zu nutzen. Am Ende ist es natürlich eine, wie alles im Leben, eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Ja, also es gibt mit Sicherheit Punkte, wo halt die Entropie so groß geworden ist, dass das ein entsprechendes Recycling halt einfach energetisch nicht mehr sinnvoll ist. Ja. Das ist aber, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so. Und das nächste ist natürlich auch, wenn ich jetzt einmal gemerkt habe, unsere Erde hat ja nun mal natürliche Grenzen. Also so, sei es im Vorkommen von Rohstoffen oder sei es auch in beispielsweise der CO2-Speicherfähigkeit der Atmosphäre. Es gibt einfach physikalische Grenzen. So, und diese Grenzen gelten natürlich auch in andere Richtungen. Das heißt, in dem Sinne wäre ich ignorant und blöd, wenn ich sagen würde, ich habe es jetzt einmal irgendwie auf die harte Tour lernen müssen. Bei den anderen Sachen möchte ich mir da jetzt aber noch keine Gedanken drüber machen. Dementsprechend halte ich das halt für einen ganz, ganz wichtigen Faktor, der zum Beispiel auch an manchen Stellen, beispielsweise Polymere lassen sich relativ gut recyceln. Ne? Oder
ich bin mal physikalisch brutal, ja. Alle Moleküle und Quatsch, die Moleküle nicht, aber die Atome sind ja alle noch da. Die allermeisten, die wir kennen, so ein paar Nuklearreststoffe mal von denen abgesehen. Oder Nuklearmaterialien, die meisten Elemente gibt es ja seit 13 Milliarden Jahren. Also ich glaube, die allermeisten Atome, aus denen wir bestehen, die sind ja nun mal aus der Zeit. Also es ist ja alles noch da. Das heißt, es ist ja im Wesentlichen eine Frage von Know-how, Intelligenz und Energie vor allem, ja. Die wieder auszubeuten und wieder zurückzuführen. Ne?
Und genau. Respektive vor allen Dingen ja von Energie. Ne?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wir haben uns ja einmal im Kreis gedreht. Das heißt, wir brauchen ganz viel Energie. Etwas primitiv gesagt, ja. Was machen Stoffe, wenn ich sie behandle? Sie nehmen irgendwie einen Punkt ein, an dem ihr Potenzial ein Minimum erreicht, damit sie möglichst wenig Gelegenheit haben, auszubüchsen und rumzurennen. Und zum Beispiel diese elektrochemische Spannungsreihe, ja, die immer dazu neigt, diesen Punkt zu finden. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Molekül gebaut habe aus zwei Atomen, ich hätte aber gern mit den Atomen was anderes gemacht, dann muss ich das alte Molekül, das ich jetzt habe, ja erstmal knacken. Wie geht das am besten immer mit Energie? Ich meine, das einfachste Modell, das wir so haben, ist ja diese Wasserstoffwirtschaft. Da wird es ja genauso gemacht. Ne? Also Wasser ist ja nun mal der beliebte Punkt, an dem sich Wasserstoff und Sauerstoff treffen. Also musst du das knacken, um es wieder auseinanderzunehmen. Und wo kommt die Energie her? In unserem Fall von der Sonne. Das heißt, ist diese Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, von der Leute wie ich dann immer träumen, nämlich so einer fast hundertprozentigen, wird die dann nicht auch leichter, wenn wir mal irgendwann diese Kernfusion haben in 30 Jahren und sagen können, hey, das ist ja alles im Überfluss da. Her damit.
Gut, auch da kann ich eine kurze Antwort geben, ja.
Kommen wir zum nächsten Thema.
ich glaube, da ist natürlich die Sache, das Gute daran ist ja, ich muss ja nicht auf die Kernfusion warten, damit ich das andere machen kann.
Nö,
das war ja nur. Das macht es dann halt viel, viel leichter. Genau, ja, das macht es dann viel, viel leichter und viel, viel. Genau. Und dementsprechend, ich glaube halt auch, weil du eben sagtest, das Beispiel Wasserstoffwirtschaft, ne, finde ich auch leider wieder ein gutes Beispiel für eine nicht ganz gelungene Investitionspolitik. Die Schwierigkeit, die ich da sehe, ich brauche natürlich, wenn ich diese Wasserstoffwirtschaft machen möchte, jetzt erstmal unabhängig davon, wie viel Energie ich habe und ob das denn alles in Hülle und Fülle da ist, aber ich werde irgendwann dann Elektrolyseure brauchen.
Ja.
So, das ist ja unabhängig davon, welche Stromquelle ich vorne anschließe.
Ja, auch toll, also, aber die stelle ich dahin, wo auch noch die Sonnenenergie ist, ne? Also wo die Sonne schon gut einstrahlt. Also ich denke, so grundsätzlich in Wüsten und Äquatornähe macht sich sowas sehr gut.
Ja, aber du wirst ja auch welche hier brauchen, das tatsächlich dann am Anwendungsort auch wieder zerlegen zu können, aus beispielsweise Ammoniak oder sowas. Ne? Also du wirst es brauchen. Ja? So, und das heißt, sofort eine Taxonomie von verschiedenen hellblauem Wasserstoff, grün, grün-grau, pink. Das spielt im Moment alles keine Rolle. Ich brauche als allererstes mal Elektrolyseurkapazität und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, welche Stromquelle ich da dran anschließe. Das sind zwei Schritte, die sind überhaupt nicht miteinander verkoppelt, zwingendermaßen.
Ja. Ja gut, das eine ist eine technische Frage, das andere eine organisatorische, ne?
Ja, und halt auch in dem Sinne muss man ja fairerweise auch sagen, mittlerweile bei den Stromnetzen, die wir haben, zum Teil halt auch einfach eine betriebswirtschaftliche Frage.
Ja, klar.
Oder eine Handelsfrage. Also es ist ja nicht mehr so, dass das quasi der Strom genau, ne, da produziert wird, wo er dann auch verbraucht wird. Es ist ein Handelsgut in dem Sinne, ne? Natürlich macht es am meisten Sinn zu sagen, ich baue in der Sahara einen riesigen Elektrolysateur und zerlege da Wasser.
Ja, das ist mein Traum seit 30 Jahren.
Ja. Also klar, also für
politisch vielleicht nicht ganz zu Ende geklärt, ja.
Das, genau, das ist halt, also technisch gesehen, glaube ich, steht das außer Frage. Politisch und lieferkettentechnisch, ja, wird es dann halt doch ein bisschen komplexer als das, ne? Aber
wenn wir jetzt so gesehen haben, so die letzten Entwicklungen der letzten anderthalb, zwei Jahre hingegangen sind, da muss man sagen, Gott, war politisch auch schon mal besser mit dem Gas. Also ist fast egal, was ich mir antue. Der alte Satz, irgendwas ist ja immer, ne?
Ja, genau.
Für mich ist eigentlich ganz mal der Sachen, wo es sich lohnt, im großen Stil zu denken.
Ja, für mich ist einer der entscheidenden Punkte halt auch, oder vor allen Dingen der, ne? Wir drehen uns halt ganz, ganz oft im Kreis, um beim Start die optimale Lösung zu finden, dann anzufangen.
Ja.
Und in meinen Augen, ja, also das scheint ja teilweise auch scheint ja doch auch noch andere Länder in Europa dann zumindest mal mitzunehmen. und in meinen Augen müssen wir halt davon wegkommen. Wir müssen es halt schaffen. Leute zu begeistern dafür, Investitionen hier anzustoßen, weil es eine positive Zukunftsperspektive gibt.
Ja. Ich wünschte, wir hätten einen Megatrend Bildung. Wo sich ganz viele Leute in Schlange stellen und sagen,
haben wir, aber mit negativem Vorzeichen.
Ja, plus Bildung.
Ja.
Ja. Zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft habe ich noch eine lustige Anekdote, und zwar zufälligerweise heute unterhielt ich mich mit meiner Schwägerin, die ist Schulleiterin an einer großen, ja, so Schule, die auch Textilverarbeitung und solche Dinge lernt. Also ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, früher hat man gesagt Berufsschule. Und die sagte, der große Trend der Textilforscher, der Designer, die in dem Feld arbeiten, etc. Man hält die Leute ja immer, man lächelt die ja immer so ein bisschen, weil das so alles nach Karl-Lagerfeld-Technologie aussieht, aber die haben ja teilweise auch wirklich gute Ideen. Und sie sagte, es gibt so diesen, ja, wie soll ich sagen, diese Mega-Idee, mega jetzt nicht, weil die so toll ist, sondern weil die so groß ist, dass man jetzt immer stärker daran natürlich überhaupt erstmal forscht, wie kann ich all diese Stoffe wieder trennen und diese Stoffe, die man heute ausgerüstet nennt, also die früher rein Baumwolle waren, da ist heute alles mögliche Chemiezeug dabei, damit die Stoffe eben A, B, C und D können. Unter anderem sollen die leicht verarbeitbar sein, die kann man toll bügeln, die sollen schnell trocknen. Und eins der Sachen ist natürlich auch, die sollen sich der Körperform anpassen, also hat man diese Elastanhose und alles. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann die trennen in der Zukunft. Wenn man die trennen kann, dann ist eines der größten Hebel in Deutschland, und jetzt habe ich mich am Stuhl festgehalten, Deutschland wird zu einem Baumwollland. Deutschland wird der viertgrößte Baumwoll, mit dieser Idee, ja, wenn die mal umgesetzt ist, dieser Nachhaltigkeit und Wiederaufbereitung, dann wird Deutschland zum viertgrößten Baumwollproduzenten der Welt. Und da ist ihm die Spucke weggeblieben. Da hat man früher vom Winde verweht geguckt und jetzt kann man das alles hier haben. Also das ist vielleicht auch mal so eine Idee, was in diesem Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling alles stecken kann.
Und das Spannende daran ist halt auch, das sind ja auch Dinge, die durchaus Chancen bieten. Ne? Also das sind ja keine Barrieren, ne? Sondern das sind halt genau wirklich die Dinge, die muss man dann aber halt auch zu Ende gehen wollen, die halt dieses immer, also so weit wie unser verehrter Bundeskanzler, dass wir das nächste Wirtschaftswunder damit heraufbeschwören, würde ich nicht gehen. Aber es bietet dir halt die Perspektive, was du denn machen kannst. Ja? Und in meinen Augen, das ist eigentlich auch das Schöne, und das denke ich mal, das bietet auch einen schönen Schlusspunkt in unserem Podcast. In meinen Augen ist die große Chance, die Deutschland hat, sich darauf zurückzubesinnen, und dazu gehört es, sich halt auch auf die Kernwerte, also das Land der Dichter und Denker, ja, darauf zurückzubesinnen, dass wir halt durch Nachdenken, und zwar durch strukturiertes Nachdenken, zu dem gekommen sind, wo wir sind. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was uns noch helfen kann. Wir haben keine großen Rohstoffe und gar nichts. Also das heißt, in dem Sinne können wir eigentlich nur durch innovatives Angehen von Problemen, die halt in der Welt sind, und das dann aber halt auch entsprechend unternehmerisch zu verwerten, zu einem gleichbleibenden Wohlstand kommen.
Björn, das ist der schönste Schlusspunkt, den du für eine Folge des FVI-Podcasts in einem Jahr 2024 jemals setzen können wirst. Ganz schwierige grammatikalische an der Wurst. Wir haben Kantjahr. Es ist das Jahr, 300. Geburtstag von Immanuel Kant.
Sag ja, Glückwunsch. Mir
einen herzlichen, ja. Er ist auch stets bei, also
Glückwunsch auf Königsberg.
Sind seine Ideen bei bester Gesundheit. Ja, er freuen sich, er feiert im seine rüstigen Ideen im Kreise ihrer Lieben. Wer hat in Deutschland, ja, die, sagen wir mal, das Thema Nachdenken stärker auf die Spitze getrieben, ja? Als dieser Mann, und das passt ja wie Topf auf Deckel.
Argumentativ. Und es sind, wie soll man das sagen? Er hatte leider ein bisschen das Manko, nicht die allerverständlichste Form des Ausdrucks zu verwenden.
Ich habe seine Bücher mal lesen müssen und ich muss sagen, es ist wenig, was mir weniger Freude bereitet hat im Leben als diese Texte.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es nur versucht und habe aufgeben müssen. Also bei Kritik der reinen Vernunft habe ich es nicht vollständig geschafft, weil das war...
Was irgendwie auch schon wieder vernünftig ist, ne? Seine Zeit dann nicht dabei.
Ich habe mich dafür nicht kritisieren lassen, ja. Also es erschien mir rein vernünftig. Aber
du bist ja auch rein,
die Ideen sind ja nach wie vor relevant und dementsprechend.
Ja, er hat uns gezeigt, glaube ich, wie man, was du eben gesagt hast, der Mann hat 10 Jahre in seinem Kämmerchen systematisch nachgedacht und kam dann mit so einer Klopferrevolution von Ideen heraus. Also das zeigt halt nur, zu was wir fähig sein können. Ne? Und das ist irgendwer sagte ja auch, die Claudia war das ja in unserem, ja, in der Start-Podcasts für dieses Jahr, die wir aufgezeichnet haben. Sie sagt auch sprachlich, ja, ist die deutsche Sprache wie nichts anderes geeignet, um Ingenieurgeist zu beflügeln. Vielleicht ist genau das, also der Höbersche Hauptsatz, so nenne ich den ab jetzt, Leute, denkt nach und überlegt nicht nur, was euer Unternehmen für euch tun kann, sondern was ihr für euer Unternehmen tun könnt.
Und, ja, was haben die Römer jemals für uns getan?
What have they ever done for us? Ja, den römischen Frieden. Ja.
Gut, ich glaube, damit haben wir, sagen wir mal, den Geduldsfaden unserer Hörerinnen und Hörer mit über einer Stunde gehörig strapaziert. Ich hoffe, wir konnten ein paar Anstöße geben, so zu Beginn des Jahres, und verabschieden uns mit einem Tschüss.
Tschüss.